Zu Gast bei mir ist heute Ute Lei. Sie bewirtschaftet mit ihrem Mann zusammen oberhalb von Nürnberg einen Milchviehbetrieb mit 140 Kühen plus Nachzucht. Und zu ihrem Alltag gehört eben der moderne Offenstall, ein Melkroboter und 250 Hektar Fläche. Das ist aber nicht alles und deshalb, liebe Ute, freue ich mich, dass du heute da bist. Worüber reden wir denn?
Ja, hallo. Ich freue mich auch, dass ich heute da sein darf. Es geht heute einfach um das Thema Burnout in der Landwirtschaft, beziehungsweise wenn halt einfach irgendwann der Punkt erreicht ist, wo nichts mehr geht. Das ist das Thema, über das wir uns heute austauschen wollen. Genau.
Was motiviert dich denn, darüber zu sprechen?
Ja, ich finde es einfach, dass es total wichtig ist, über dieses Thema offen und ehrlich zu reden, weil ich glaube, dass ganz viele Menschen davon betroffen sind, die sich eben nicht trauen, das nach außen kundzutun, weil das natürlich auch ein Thema ist, das immer noch mit gewisser Scham behaftet ist, dass man dann irgendwie denkt, bring nichts auf die Reihe oder ich stelle mich ja bloß an oder wie auch immer und die anderen, die schaffen viel mehr wie ich und denen geht's trotzdem gut. Und ja, ich glaube, es ist echt einfach so ein Thema, das totgeschwiegen wird und ich finde es einfach total wichtig, dass man da offen drüber redet.
Ja, du hast da ja auch deine eigene Geschichte mit. Wie ging's dir damals? Was hast du erlebt?
Ja, also bei mir war es so, dass 2010, da war unser jüngster Sohn 10 Monate alt ungefähr. Und da war es so, dass vom einen Tag auf den anderen eigentlich nichts mehr ging. Also ich bin mit einem von meinen Kindern früh zum Arzt gefahren, weil der einen Termin hatte. Und auf dem Weg dorthin habe ich Herzrasen bekommen, mir war total schwindelig. Und also ich habe mich im Endeffekt so gefühlt, als hätte ich gleich einen Herzinfarkt. Und ich habe nur noch gedacht, ich muss den da irgendwie hinbringen, damit der versorgt ist ungefähr. Habe dann dort in der Praxis auch gefragt, ob ich mich hinlegen kann, weil es mir nicht gut geht. Und habe mich dann auch abholen lassen, weil ich mir auch nicht mehr getraut habe, Auto zu fahren und war dann daheim. War nachmittags beim Hausarzt, der hat mich durchgecheckt, hat gesagt, ist alles in Ordnung, aber abends ging es wieder los und war noch schlimmer. Und es hat im Endeffekt dann dazu geführt, dass mich mein Mann ins Krankenhaus gebracht hat, dass ich da dann einfach ja eine Woche notfallmäßig erstmal im Krankenhaus war. Genau. Da ist dann körperlich alles durchgecheckt worden, das war alles in Ordnung. Und dann hat eine junge Ärztin gesagt, ob ich mir denn schon mal Gedanken darüber gemacht habe, dass das vielleicht auch psychisch sein könnte oder psychosomatisch. Und das war so meine erste Berührung mit diesem ganzen Thema überhaupt.
Und dann bist du wieder nach Hause zurückgekehrt?
Nee, ich bin dann aus dem Allgemeinkrankenhaus praktisch gleich in die Psychiatrie gegangen, weil sie mich dann auch gefragt hat, ob ich mir vorstellen kann, nach Hause zu gehen. Und ich muss dazu sagen, wir haben 6 Kinder. Die waren damals alle so zwischen 10 und eben 10 Monate alt. Und dieser ganze turbulente Alltag daheim, das konnte ich mir absolut nicht vorstellen, den irgendwie zu bewältigen in der Verfassung. Und nachdem sie mir das dann so erklärt hat, habe ich gedacht, dann ist das vielleicht eine gute Möglichkeit, dass mir da dann einfach auch irgendwie schnell geholfen wird. Also das Ansinnen war natürlich, ich gehe da jetzt hin und dann bleibe ich da vielleicht 1-2 Wochen und dann ist alles wieder gut. Genau. Und dann war ich eben 3 Wochen noch in der Psychiatrie und danach auch nochmal 4 Wochen auf psychosomatischer Reha. Und im Endeffekt war es aber nicht so, dass dann alles wieder gut war, sondern es war einfach der Beginn von einem langen Weg zurück in die Normalität. Genau.
Ja, da können wir ja gleich nochmal drauf eingehen. Was mich zunächst interessieren würde, ist, wie leicht oder schwer fiel dir das, dich dafür zu entscheiden, da jetzt in so einen Hilfeprozess einzusteigen?
Also im Endeffekt habe ich in dem Moment überhaupt nicht groß drüber nachgedacht. Also ich war dann da irgendwie so in diesem Weg drin, dadurch, dass ich dann praktisch im Krankenhaus war und da durchgecheckt worden bin und die Ärztin das so mir praktisch gesagt hat, war das dann irgendwie klar, das ist jetzt der Weg, den man jetzt gehen muss oder der jetzt halt einfach so der richtige Weg ist. Ich habe mir da jetzt nie Gedanken drüber gemacht, ob es auch irgendwie eine andere Möglichkeit geben wird. Und wie gesagt, dieses nach Hause gehen und dann irgendwie schauen, dass man dann irgendwie Hilfe findet, das hat mich in dem Moment einfach hoffnungslos überfordert. Also ich war dann einfach nur froh, dass mir irgendjemand gesagt hat, das und das und das kannst du jetzt machen oder musst du jetzt machen.
Ja, jetzt erzählst du von dieser Überforderung und eben du hattest ja auch dieses Herzrasen. Woran hast du noch bemerkt, dass es dir nicht gut ging zu der Zeit?
Im Endeffekt war es dann auch so, dass ich einfach auch gemerkt habe, dass ich immer müde war und irgendwie, also es war halt so ein Gefühl von totaler Ausgelaugtheit, wobei ich das immer darauf zurückgeschoben habe, dass halt einfach viel los war in unserem Leben. Und ich habe mir jetzt da nicht gedacht, dass da jetzt irgendwie das irgendwas Körperliches oder Psychisches oder so sein könnte. Also das war so eine Normalsituation. Ich meine, wenn man so so kleine Kinder hat und vor allem dann noch einen, der nachts dann noch gestillt worden ist, wo man dann eh nicht durchschlafen konnte. Und dann haben wir auch noch angebaut und ich habe dann nachts oft noch Wände gestrichen und so, dass die Zimmer fertig waren für die Kinder. Also von dem her war es mir eigentlich erklärlich, dass es mir einfach nicht gut geht. Ja.
Würdest du sagen, das ist typisch für die Landwirtschaft, dass man eben sich in so einem Hamsterrad bewegt, gut funktioniert und einfach diesem großen Druck versucht, gerecht zu werden und dass das ein Risikofaktor ist?
Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass es ein Risikofaktor ist, weil man nicht hinschaut, weil der Alltag so voll ist, dass man im Endeffekt von einer Aufgabe zur nächsten geht und sich gar nicht die Zeit nimmt und wahrscheinlich die Zeit auch gar nicht hat, sich groß mit sich selbst zu beschäftigen. Sondern man muss halt einfach funktionieren oder man funktioniert halt einfach.
Jetzt hast du auch eben schon gesagt, das war ja im Grunde genommen nur der Anfang, diese Zeit in der Klinik, das war ein Türöffner für einen langen Prozess. Wie lang war der Prozess? Ist der abgeschlossen? Und was zeichnet diesen Prozess aus?
Also der Prozess ist im Endeffekt nicht abgeschlossen. Wie gesagt, das war 2010, jetzt haben wir 2024. Das letzte Mal in der Klinik war ich 2021. Und ich nehme auch Medikamente und von dem her würde ich sagen, ich habe einfach gelernt, mit der Situation zu leben und einfach so zu schauen, was kann ich machen, dass ich nicht wieder so am Boden bin, dass gar nichts mehr geht. Also ich denke, das ist einfach das, was so das Entscheidende war. Ja.
Was war das konkret? Was hat sich verändert? Sind es Gedanken oder sind es auch konkrete Dinge, die du in deinem Alltag verändert hast?
Also das Erste war natürlich auch mal, sich damit auseinanderzusetzen, was ist überhaupt ein Burnout oder jetzt in meinem Fall eine Angst- und Panikstörung mit Depression verbunden. Und wenn man das dann schon mal versteht, dass zum Beispiel diese Panikattacken nichts anderes sind wie eine Stressreaktion vom Körper, die einfach in dem Moment kommt, wo sie gar nicht angebracht ist oder so, dann nimmt es natürlich auch schon mal so dieses Bedrohliche und so ein Stück weit weg. Ich meine, die fühlen sich trotzdem furchtbar an, aber du weißt einfach, die bringen dich jetzt nicht um. Und es nimmt dann so, sagen wir mal, also man lernt irgendwie so ein Stück weit auch damit zu leben. Und dann habe ich natürlich auch Psychotherapie gemacht. Also ich hatte zwei verschiedene Psychotherapeutinnen auch, wo ich auch lang in Gesprächstherapie und so gewesen bin. Also das war auf jeden Fall auch was, was mir geholfen hat, gerade auch so, ja, einfach mal Dinge anzuschauen, wie kann ich meinen Alltag vielleicht ein bisschen anders organisieren oder wie auch immer. Und dann, was glaube ich ein lebenslanger Prozess bleibt, bei mir ist einfach auch so dieses Nein sagen. Das auf mich hören und einfach zu merken, im Endeffekt die Stoppschilder schon zu bemerken, bevor ich sie überfahre. Einfach so, ich brauche, keine Ahnung, auch Ruhephasen am Tag oder ich kann mir nicht so viel zumuten oder ich muss auch nicht alles machen und überall dabei sein. Also da einfach irgendwie so meinen Weg zu finden. Und das ist natürlich gerade in der Landwirtschaft schwierig, vor allem, also ich komme nicht aus der Landwirtschaft, wenn man eben nicht aus der Landwirtschaft kommt. Und dann kommt man rein in dieses System Landwirtschaft und Familie, die in der Landwirtschaft groß geworden ist und denkt natürlich von Anfang an, man muss da mitziehen und genauso funktionieren. Und das dann zu erkennen, dass das einfach nicht geht, weil jeder Mensch anders ist und dass ich jetzt halt vielleicht nicht diejenige bin, die von früh bis spät arbeiten kann, nur weil das die anderen alle können, das ist ein langer Weg und das ist auch nicht unbedingt einfach.
Mhm.
Ja.
Und wenn du jetzt in deinem Alltag das Nein sagen übst, wie sind dann die Reaktionen darauf?
Also ich glaube, am meisten Druck mit diesem Nein sagen mache ich mir immer selbst. Weil im Endeffekt habe ich es noch nie erlebt, dass dann irgendjemand gesagt hat, was, warum machst du das jetzt nicht und wieso geht es jetzt nicht oder sonst was. Ich meine, gerade meine Familie, die haben das ja auch alle mitgekriegt, wie es mir gegangen ist. Und die sind ja total froh, wenn ich nicht wieder an den Punkt komme, wo ich sage, ich kann nicht mehr. Und von dem her sind die natürlich auch total dankbar, wenn ich einfach das auch ja zur Sprache bringe, wie es mir geht und was geht, bevor es halt wieder zu schlimm ist. Und das kann sich auch keiner vorstellen, wie das ist, wenn man in diesem Burnout drin sitzt und einfach nichts mehr geht. Von dem her brauchen die auch die Hilfestellung von mir, dass ich ihnen einfach sage, so geht's mir gerade, das tut mir gut, das kann ich gerade nicht und das will ich auch nicht und wie auch immer. Also ich merke schon, dass ich dadurch auch ein Stück, sagen wir mal, so die Freiheit habe, mein Leben auch nicht nur in der Landwirtschaft und in dem landwirtschaftlichen Betrieb zu leben, sondern ein Stück weit einfach auch das zu machen, was mir gut tut, ohne schlechtes Gewissen.
Ja, das heißt, du hast dir da jetzt irgendwie auch nochmal Räume für dich erschlossen in diesem Prozess und machst mehr von dem, was dir gut tut. Was ist das?
Genau. Also mir tut es auf jeden Fall gut, Sport zu machen. Also jetzt im Sommer schaue ich, dass ich es schaffe, jeden Tag ins Schwimmbad zu gehen. Also das ist so 10 Minuten von uns weg mit dem Fahrrad. Und da schwimme ich dann meine 1000 Meter. Das merke ich einfach, das tut mir total gut. Das ist so ein schöner Abschluss am Abend dann nochmal, wenn ich das schaffe. Oder ich gehe laufen. Also das sind einfach so Sachen, die mir gut tun. Und dann, was mir auch wichtig ist oder wo ich auch schaue, dass ich es möglichst immer schaffe, ist, dass ich einfach nach dem Mittagessen auch eine Mittagspause mache, so eine halbe Stunde, wo ich mich dann einfach mal aufs Sofa lege und mal keiner was will. Oder dann einfach auch mal rauskommen und was ganz anderes machen. Also ich war jetzt letzte Woche zum Beispiel eine Woche auf Teenie-Freizeit als Mitarbeiterin. Das sagen dann zwar viele, warum tust du dir das an? Aber das gibt einem halt auch so viel. Und ich meine, im Endeffekt weiß ja nur ich, was mir gut tut und was mir was gibt.
Ja,
Genau.
genau. Ich denke auch dieses Signal, was du sagst, eben zum einen das Nein sagen und zum anderen das Gut für sich sorgen, das sind einfach sehr, sehr wichtige Signale auch für das Umfeld, weil genau das ist es ja, was man sich für eigene Kinder wünscht und für den eigenen Mann und für die Menschen, die man liebt, dass jeder eben gut auf sich selbst achtet.
Ja.
Genau, und die nächste Frage, was würdest du sagen, wie hätte dich deine Familie damals beschrieben, als es dir nicht gut ging?
Also ich glaube, die hätten gesagt, dass ich irgendwie vom einen Tag auf den anderen nicht mehr so war wie davor. Also ich war eigentlich immer voller Lebensfreude, voller Power. Eigentlich bin ich auch ein Mensch, der jetzt nicht schnell sich um irgendwas Sorgen macht oder Angst vor irgendwas hat oder so. Und dann war es einfach von einem Tag auf den anderen so, dass ich ja im Endeffekt wahrscheinlich nur noch wie so ein Häufchen Elend da gesessen bin, total unsicher war, nicht mehr wusste, was passiert hier eigentlich mit mir, wie geht es jetzt weiter. So diese ganze Lebenslust und die Lebensfreude und das alles irgendwo so ein Stück weit verloren gegangen ist.
Du hast auch in einem Interview hast du gesagt, eine psychische Erkrankung ändert nichts daran, dass man toll ist.
Ja.
Das fand ich ein ganz schönes Zitat. Kannst du mir erzählen, was du jetzt gerade an dir toll findest?
Was ich an mir toll finde, oh, also ich finde an mir auf jeden Fall toll, dass ich total viele unterschiedliche Gaben und Fähigkeiten habe, die ich einbringen kann. Also ich liebe es einfach, mich mit Menschen zusammen zu sein und denen zuzuhören und ihnen einfach weiterzuhelfen, durch das, dass ich ihnen zuhöre oder vielleicht auch irgendwie aus meinem Leben ihnen Tipps gebe oder sowas, vor allem mit jungen Menschen. Das finde ich ganz wichtig. Ich liebe es zu singen. Also Lobpreis, das ist auch so eins meiner absoluten Leidenschaften, wo es mir einfach dann auch total gut geht. Und das kann ich auch gut. Ich liebe es zu predigen und das kann ich auch gut. Ja, also ich mag mich eigentlich so, wie ich bin.
Toll, ja, das ist eine super
Ja.
Botschaft.
Ja.
Und was sind die Rückmeldungen von außen? Was schätzen andere an dir und wie sind auch die Stimmen, die dir entgegengebracht werden, wenn du über deine Geschichte sprichst?
Also ich habe es noch nie erlebt, dass irgendjemand negativ reagiert hat, wenn ich von meiner Geschichte erzählt habe. Im Gegenteil, das war ganz oft so, dass sie dann, dass, ja, dass dann Menschen irgendwie so gesagt haben, was du, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Und dass das aber auch immer wieder Türen geöffnet hat dazu, dass Menschen sich öffnen. Und das ist einfach was, was unendlich wertvoll ist. Und da denke ich mir manchmal auch, vielleicht war das einfach jetzt nicht wichtig oder so, dass ich in der Situation war, aber ich glaube einfach, ja, dass mich Gott ein Stück weit auch gebraucht für Menschen, denen es auch schlecht geht. Und das ist das, was ich immer als Rückmeldung bekommen habe, wenn ich offen und ehrlich drüber geredet habe. Und ich habe auch gemerkt, dass es ändert was. Wenn man zum Beispiel in einem Gespräch ist, wo jetzt nur, sagen wir mal, Smalltalk gemacht wird oder oberflächlich geredet wird und wenn dann das zur Sprache kommt, dann ist plötzlich eine ganz andere Tiefe in einem Gespräch drin oder so. Und das finde ich total gut. Weil ich glaube, das ist so wichtig, weil das ja ganz oft verloren geht, weil nach außen hin will ja jeder erstmal nur toll dastehen und bloß nicht über seine Schwächen reden oder die Schwächen zugeben. Genau.
Ja, ich bin auch der festen Überzeugung, dass solche Momente dann nämlich auch irgendwie eine Form von Beziehung ermöglichen, weil
Absolut.
jeder irgendwo da andocken kann an deiner Geschichte und dann weitet sich da irgendwie der Blick und vielleicht auch die Fähigkeit, mit sich selbst auseinanderzusetzen
Ja.
oder zu öffnen.
Genau.
Ja, du hast auch ein Buch geschrieben. Welche Rolle
Ja.
spielt dieses Buch für dich?
Also das Buch war voll das Geschenk für mich im Endeffekt. Ich habe ja bei der Landfrauenküche mitgemacht und war dann da auch die Siegerin. Und wie wir überlegt haben, ob wir bei der Landfrauenküche mitmachen oder nicht, wir sind da angefragt worden, habe ich gesagt, ich mache mit unter zwei Bedingungen. Ich darf über meinen Glauben sprechen und ich darf meine Krankheit thematisieren. Das war mir total wichtig. Und das durfte ich dann auch, da ist auch drauf eingegangen worden und es ist wirklich ein wunderschöner Beitrag rausgekommen. Und ich habe sehr, sehr viele Rückmeldungen bekommen, auch gerade von Frauen in der Landwirtschaft, die gesagt haben, sie können das so gut nachvollziehen und wissen einfach, wie es ist und haben sich bedankt dafür, dass ich auch so offen darüber gesprochen habe. Und der Verlagsleiter von dem Verlag, der das Buch rausgebracht hat, der hat zufälligerweise unseren Beitrag eben gesehen, wie er im Urlaub war mit seiner Frau und war total begeistert und hat gesagt, Mensch, das wäre super, wenn wir mit der irgendwie eine Zusammenarbeit machen könnten. Und daraufhin ist der Verlag eben auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob wir das vorstellen können. Der war dann auch einen Tag da und wir haben darüber geredet und durfte dann mal einen Probetext schreiben. Ja, und im Endeffekt ist einfach ein wunderbares Buch rausgekommen, wo so den Jahreszeitenablauf in der Natur, auf dem landwirtschaftlichen Betrieb darstellt, aber auch irgendwie ganz viele Dinge, die man so in der Natur erfahren kann oder so im Jahreszeitenablauf erfahren kann, mit dem Glauben in Verbindung bringen. Und von dem her liebe ich mein Buch und habe auch da ganz viele positive Rückmeldungen bekommen. Und das Ziel war einfach, dass es Menschen Hoffnung gibt und Freude schenkt. Und ja, ich glaube, das macht's.
War das für dich auch eine Art heilsamer Prozess, das dann alles auch nochmal niederzuschreiben und dich eben mit dir selbst und deinem Leben zu beschäftigen?
Ja, es war auf jeden Fall gut, weil eigentlich nehme ich mir immer vor, dass ich Tagebuch schreiben will und oft schaffe ich es aber nicht. Und dadurch konnte ich dann einfach schreiben, weil ich es ja musste. Also von dem her ist es total schön, so diese Gedanken da nachzulesen. Und was das Allerbeste einfach daran war, das war in dem ersten Corona-Sommer, wo ich das Buch geschrieben habe. Da konnte ich keine Gruppen am Hof haben, weil ich habe ja ganz viel Schulklassen und Kindergarten und so immer am Hof. Und es ging ja nicht, weil es nicht erlaubt war. Und da war das Buchschreiben wirklich sowas, was mir auch ein Stück weit einfach geholfen hat, dass ich damit klargekommen bin, dass die Situation jetzt einfach so anders war und ich das, was ich eigentlich total gern mache, einfach nicht machen konnte. Ne? Und dann hat, ja, das Schreiben, das war wirklich auch ein richtig schöner Prozess dann auch. Ja, genau.
Ja, ich nehme dich als sehr dankbaren Menschen wahr. Ist das so? Welche Rolle spielt Dankbarkeit in deinem Leben?
Also ich finde, Dankbarkeit ist das Allerwichtigste, vor allem in Situationen, wenn es einem nicht gut geht. Und ich habe mir dann wirklich gerade in der Zeit, wo ich unten war und wo ich gemerkt habe, ich kann nicht mehr einfach, habe ich mir vorgenommen, das habe ich auch gemacht, jeden Abend 3 Dinge aufzuschreiben, für die ich dankbar bin. Und das Schöne war dann einfach im Nachhinein zu sehen, dass es jeden Tag was gegeben hat, auch wenn die Tage noch so schwer, noch so schlimm waren. Es gab immer Dinge, für die man dankbar sein konnte. Und das, ja, das richtet dann natürlich den Blick wieder ganz anders aus. Also dann sieht man manche Dinge wieder ganz anders. Ja.
Ja, das ist ein toller Tipp, zumal sich das ja ganz einfach in jeden Alltag integrieren lässt, sich am Abend 5 Minuten Zeit zu nehmen und sich bewusst zu machen, worüber kann ich eigentlich dankbar sein, auch wenn es noch so klein ist.
Genau. Oft sind es dann die Kleinigkeiten, die man sonst vielleicht gar nicht sehen würde, wenn man es nicht bewusst hinschaut.
Mhm, ja. Und nochmal in Bezug auf deine Familie, hat sich da auch noch irgendwas Positives zusätzlich eingestellt, außer dass es dir eben besser geht und sie dafür wahrscheinlich wahnsinnig dankbar sind, deine Kinder und dein Mann?
Mein Mann und mich hat es auf jeden Fall noch viel mehr zusammengeschweißt, dass wir da gemeinsam durchgegangen sind durch diese Zeit. Er war natürlich derjenige, der am Anfang, glaube ich, erstmal am meisten geschockt war, weil er, sagen wir mal, so auch so die Partnerin im Leben an der Seite erstmal so ein Stück weit verloren hat durch die Krankheit, weil ich dann einfach auch nicht mehr greifbar war und er dann mit allem mehr oder weniger alleine klarkommen musste, aber dann halt auch so gemeinsam durch diesen Prozess durchzugehen und sich dann auch über so kleine Fortschritte zu freuen, das ist natürlich schon auch genial. Also ich weiß noch, ich war, wie ich das zweite Mal, glaube ich, in der Klinik war das, da war ich über Weihnachten auch in der Klinik, ich durfte dann zwar heim, die Feiertage, aber trotzdem war das ganz schlimm, weil ich dann irgendwann gedacht habe, jetzt ist, meine 6 Kinder sitzen daheim und ich sitze hier in der Klinik und was bin ich für eine Rabenmutter, ich kann nicht für meine Kinder da sein und das ist so furchtbar. Und dann hatten wir einen Krankenpfleger und das war wirklich was, wo ich nie vergessen werde, der dann zu mir gesagt hat, weißt du, was du deinen Kindern mitgibst? Du gibst deinen Kindern die Botschaft mit, wenn ich alleine mal weiter weiß, dann hole ich mir Hilfe. Und wer kriegt diese Botschaft heutzutage noch? Und was meinst du, wie viele Menschen da draußen rumlaufen, denen geht es so schlecht wie dir oder noch schlechter und die gehen diesen Schritt nicht. Und das denke ich mir irgendwie immer oder das hoffe ich auch so, dass das einfach ist, was ich meinen Kindern auch mitgeben konnte durch die ganze Situation. Dass man nicht alleine durch die Situation durchgehen muss, sondern dass einfach Hilfe da ist.
Ja.
Ja.
Ja, ich meine, das ist das Essentielle, dass man nie alleine ist und dass das ja auch die eigentliche Stärke ist, zu sagen, hey, ich brauche die Hilfe und ich nehme die jetzt in Anspruch und ich muss mich dafür überwinden und mich irgendwie offenbaren in meiner vermeintlichen Schwäche, aber eigentlich ist es ja genau das, was einen überhaupt erst stark macht.
Ja.
Vor allem in unserer Gesellschaft, in der das vielleicht nicht üblich ist, über Gefühle zu sprechen und gerade über die, die nicht so ein hohes Ansehen halt haben, sowas wie Wut und Traurigkeit, Verzweiflung, Schmerz.
Genau. Ganz oft erlebe ich das auch, wenn ich mit so einem Bekanntenkreis oder so umschaue, wo Menschen in ähnlichen Situationen sind, diesen Schritt zu gehen, zu sagen, ich schaffe es nicht allein, ich brauche Hilfe, das ist der allergrößte Schritt, glaube ich, den man in dem Fall gehen muss. Und wenn man das mal geschafft hat, den zu gehen, dann geht auch ein Prozess los, wo auch Heilung passieren kann. Aber den Schritt zu gehen, und den muss man halt im Endeffekt alleine schaffen, den kann einem niemand abnehmen. Den Schritt einfach zu sagen, ich muss mir jetzt Unterstützung holen, weil allein komme ich nicht mehr klar.
Ja, das ist aber ein schönes Bild. Also der Anstieg ganz zu Beginn dieses Prozesses ist am höchsten, am steilsten und danach wird es einfacher, wenn auch nicht leicht, aber das ist erstmal die erste Hürde, die man nehmen
das
muss.
Das ist die erste große Hürde und dann ist es echt so, also der Weg dahingehend, dass es einem wieder besser geht, der ist leider nicht bergauf, sondern der ist immer wieder bergab und wieder ein bisschen bergauf. Aber es geht halt nach und nach und nach langsam immer wieder bergauf.
Wenn du jetzt heutzutage bemerkst, dass da wieder ein Stück bergab geht, woran bemerkst du das und was machst du dann?
Wie gesagt, das letzte Mal ist ja jetzt schon 3 Jahre her, wo es wieder so schlimm war. Und da habe ich es eigentlich davor schon gewusst, weil ich schon gewusst habe, eigentlich bin ich schon wieder an einem Punkt, wo jetzt nicht noch mehr kommen dürfte. Aber die Situation war dann einfach so, dass ich gedacht habe, ich habe keine andere Möglichkeit, als mich so zu entscheiden, dass ich jetzt in die Situation hineingehe und diese ganzen Aufgaben annehme. Genau, also da war die Situation einfach so, die Abschlussprüfungen in der Hauswirtschaft sind angestanden und mir ging es eigentlich schon nicht mehr so gut. Und ich hatte aber der Vorsitzenden vom Prüfungsausschuss, die selber ein Burnout hatte, versprochen, ich schaffe das schon und sie kann sich auf mich verlassen. Und dann war es halt echt so, dass die Prüfungen anstanden. Es war auch ein Jahr, wo es echt extrem viele waren und wo es echt total herausfordernd war. Und ich wusste eigentlich schon in dem Moment, wo die Prüfungen losgehen, das ist zu viel. Und ich habe zu meinem Mann damals auch gesagt, wenn die Prüfungen rum sind, dann kannst du mich einliefern. Und ich habe es jetzt nicht ernst gemeint, aber das Traurige war halt, dass es dann wirklich auch so gekommen ist. Und er hat dann im Nachhinein oft gesagt, du hast es schon gewusst und warum hast du nicht anders gehandelt? Und da war es aber wirklich wieder dieses, ich habe es doch versprochen und ich muss jetzt einfach das auch machen, weil die andere sich auf mich verlässt. Und ich weiß auch nicht, also ganz ehrlich, ich glaube im Nachhinein, ich würde es wieder so machen, weil ich in gewisser Weise dann einfach auch dieses Verantwortungsgefühl hatte, ne? Obwohl ich schon wusste, dass es nicht gut ist. Aber ich habe keine Möglichkeit gesehen, das jetzt auf irgendjemand anderen abzuwälzen oder sowas. Da war irgendwie keiner da und dann habe ich gedacht, es muss halt einfach gehen.
Ich meine, das ist ja auch total ehrenwert eigentlich, dieses Verantwortungsgefühl, was du da hast. Und dann konkurriert das eben, ne, mit so einer Selbstaufgabe, die man da lebt, dass man sich selbst hinten anstellt. Und meistens ist es aber ja doch so, dass wenn man dann ins Gespräch geht und sagt, ich kann das nicht leisten, dann eröffnen sich vielleicht doch Türen, die man als Betroffener in der Situation erstmal nicht erahnt.
Ja. Und was ich damals aber auch verstanden habe, also das war jetzt das letzte Mal eben, wo ich in der Klinik war, ist, dass es im Endeffekt nicht unbedingt die Klinik sein muss mittlerweile, sondern dass es schon alleine gereicht hätte, aus der Situation rauszugehen. Also ich glaube, ich bin oft in die Klinik gegangen oder die 3 Mal, wo ich in der Klinik war, weil ich gar nicht wusste, wo ich sonst hingehen soll, weil ich gedacht habe, hier bleiben geht nicht mit diesem ganzen turbulenten und vollen Alltag. Und mein Mann hat damals gesagt, bevor ich in die Klinik bin, dann lass uns einfach fortfahren. Und ich habe es mir nicht getraut. Und ich weiß nicht, ob ich vielleicht mittlerweile so weit wäre, dass ich dann einfach sagen würde, gut, dann fahren wir jetzt einfach mal eine Woche fort und schauen, ob es besser wird. Weil ich war dann wirklich nur 3 Wochen in der Klinik und dann sind wir in Urlaub gefahren und dann war ich noch mal in der Tagesklinik danach und ich habe dann echt gemerkt, wie gut diese 10 Tage oder diese eine Woche Urlaub getan habe. Und ja, vielleicht ist man irgendwann an dem Punkt oder bin ich mittlerweile an dem Punkt, dass ich sagen würde, ich wüsste dann auch in dem Moment, was ich einfach machen muss, was mir gut tut.
Sowas wie zum Beispiel wegfahren, dir eine Auszeit nehmen.
Raus aus der Situation.
Schneller Nein sagen oder eben mehr von diesem guten Ding machen, die dich im Alltag bestärken, also das, was dir gut tut. Ja, was würdest du Betroffenen raten, die sich jetzt irgendwie mit deiner Geschichte identifizieren können? Gibt es da so pauschale Ratschläge oder würdest du sagen, das ist individuell?
Also ich denke, das Wichtigste ist einfach, dass man es kommuniziert. Also gerade auch der Familie gegenüber. Ich habe natürlich auch gemerkt, dass es am Anfang so war, dass ich es auch beim ersten Mal ging es ja nicht, weil es ja wirklich so über mich reingebrochen ist. Aber beim zweiten und dritten Mal, wie es wieder so schlimm war, dass ich immer probieren wollte, es vor der Familie zu verstecken und so zu tun, als ob alles gut ist und so. Und das kostet natürlich irre Kraft, die man in dem Moment eigentlich dafür braucht, dass man wieder aus dem Tief rauskommt. Und das ist, glaube ich, echt so das Wichtigste, dass man es gegenüber der Familie oder den Menschen, die einfach mit betroffen sind, kommuniziert und sagt, ich kann nicht mehr und ich muss mich jetzt einfach um mich kümmern. Und dass man sich dann Menschen sucht, die einem in der Situation einfach helfen. Weil natürlich ist es gut, wenn man Therapie oder sowas machen kann, aber mittlerweile ist es halt auch so, du kriegst gar nicht so schnell professionelle Hilfe. Aber dass man dann einfach sich überlegt, keine Ahnung, gibt es irgendeine Freundin oder einen Bekannten oder wie auch immer, wo ich weiß, da kann ich einfach hingehen und der ist vielleicht auch oder diejenige ist auch betroffen und kann mir dann auch einfach mit guten Ratschlägen weiterhelfen. Ja, und was mir immer geholfen hat, das habe ich ja schon gesagt, mit dem, dass mein Glaube einfach der Mittelpunkt in meinem Leben ist, war einfach das, dass ich gewusst habe, ich kann das jetzt, wir haben einen Hauskreis, wo wir uns regelmäßig, also einmal in der Woche treffen und miteinander Bibel lesen und füreinander beten und wir haben unsere Kirchengemeinde, wo wir eingebunden sind. Ich kann das einfach weitergeben und sagen, Leute, bitte betet für mich und dann wird es auch gemacht. Also das ist was für mich eine riesengroße Ressource einfach ist, eine riesengroße Hilfestellung.
Um nochmal auf dieses Bild zurückzukommen, dass du sagtest, am Anfang ist eben die Hürde besonders groß, würdest du sagen, das vor Familie, Freunden zu kommunizieren, dass es dir nicht gut geht, ist es schon Teil dieses steilen Anstiegs zu Beginn des Prozesses?
Auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall der Beginn des Prozesses, der Familie gegenüber einfach zuzugeben, es geht mir nicht gut. Weil damit habe ich schon auch schon mal so eine Hürde genommen, weg von diesem, ich tue so als ob und weg von diesem, ich habe meine Maske aufsetzen, sondern hin zu diesem, ich bin jetzt einfach mal ehrlich und gebe die Schwäche zu. Was jetzt bei mir auch jetzt in dem ganzen Prozess irgendwie jetzt auch eine Rolle gespielt hat, wo ich jetzt so die letzten Jahre drauf gekommen bin, war irgendwie auch das, dass es natürlich bei uns Frauen auch diese hormonellen Auslöser gibt, ne, für die Depression oder die Angststörung oder wie auch immer. Und ich glaube mittlerweile, dass das bei mir eine große Rolle gespielt hat. Also gerade auch so in Bezug auf die Wechseljahre und so. Und das ist halt auch so ein Thema, das nicht viel Beachtung findet. Also da finde ich auch, dass man da einfach auch mehr hinschauen muss und vor allem auch sich Fachleute suchen muss, die einem da ernst nehmen in der Beziehung, weil da findet man leider wenig. Genau.
Und auch das ist ja irgendwie ein wichtiger Aspekt bei diesem ganzen Schamgefühl, dass man einfach da weniger in so einem Schuldbewusstsein ist, mit mir stimmt was nicht, sondern vielmehr weiß, das kann so viele Faktoren haben, durch die sowas ausgelöst ist.
Ja. Ja. Genau, und das glaube ich unbedingt. Also das zumindest, wie gesagt, bei uns Frauen. Und ich habe das auch damals, ich weiß noch wie, da war ja das jüngste Kind 10 Monate. Ich hatte innerhalb von 10 Jahren 6 Kinder gekriegt, habe die gestillt alle. Und ich habe dann auch zum Frauenarzt damals gesagt, kann das denn nicht hormonell irgendwas sein? Das kann nicht sein, dass das am Körper so spurlos vorübergeht, aber da hat er mich nicht ernst genommen. Und 10 Jahre später, im Endeffekt, wie ich dann fast 50 schon war, habe ich die gleiche Frage nochmal gestellt und auch da hat es nur geheißen, nee, brauchen wir uns keinen Gedanken drum machen. Und ich habe dann ein Buch gelesen, wo es wirklich um diese Thematik ging und habe mir gedacht, ich lese meine Geschichte. Und habe dann aber selber mich auch machen müssen, um wirklich auch eine Ärztin zu finden, die sich darauf spezialisiert hat. Und der habe ich meine Geschichte erzählt und die hat ganz klar gesagt, wir können einen Hormontest machen, aber ich kann Ihnen jetzt schon sagen, ich werde Progesteronmangel feststellen. Und genau das war es dann auch. Und das fand ich dann irgendwie so krass, weil ich mir gedacht habe, es würde vielleicht vielen auch viel Leid erspart bleiben, wenn man da einfach eher mal hinschauen würde, ne? Und einfach auch sagen würde, ja, auch das kann ein Grund sein. Natürlich nicht bei jedem, jeder hat eine individuelle Geschichte, aber das kann auf jeden Fall auch mit eine Rolle spielen.
Ja, wenn du dieses Buch, was du da gelesen hast, empfehlen würdest, dann können wir das auch sehr gerne einfach in die Shownotes packen. Für alle, die das auch betrifft oder die sich da irgendwie drin wiederfinden, die können dann da nochmal genauer nachlesen.
Ja, das heißt Woman on Fire. Die hat halt eben auch geschrieben, dass es praktisch mit Ende 30 im Endeffekt schon losgeht oder losgehen kann mit dieser ganzen Hormonumstellung. Und das fand ich total krass, weil das ja das war, wo der Doktor damals eben zu mir gesagt hat, das ist sie noch viel zu jung.
Ich glaube, Hormone haben eine Megamacht.
Absolut. Also das war auch sowas, sagen wir mal, was ich in der Zeit jetzt einfach, wo ich mich damit beschäftigt habe, wo ich mich vielleicht sonst nie damit beschäftigt hätte. Ne? Ja. Und auch da mit vielen Frauen drüber geredet habe, die alle gesagt haben, ja, im Endeffekt ist man da so ein Stück weit voll allein gelassen.
Ja. Ja, umso wichtiger, dass du jetzt heute mit uns über deine Geschichte gesprochen hast. Und da vielleicht jetzt eben zum Abschluss noch die Frage, was wird dich in Zukunft bewegen oder beschäftigen?
Also ich merke, dass mich das echt total beschäftigt, dass ich das Gefühl habe, dass so diese Situation, dass Menschen an einen Punkt kommen, wo sie sagen, sie können nicht mehr oder sie sind nicht belastbar oder wie auch immer, dass man das Gefühl hat, es nimmt immer mehr zu und vor allem auch bei jungen Menschen. Und das ist was, was mir einfach total, ja, was mich total nachdenklich macht, weil ich mir irgendwie so denke, die stehen ja noch am Anfang von ihrem Leben, die haben noch so viel vor sich und trotzdem sind so viele junge Menschen, die schon so viele Päckchen mit sich rumschleppen und so viel mitbringen, wo man einfach denkt, boah, wie soll das denn funktionieren, wenn die dann einfach auch mal Familie wollen und im Beruf stehen und wie auch immer. Also das ist echt was, gerade mit dem, dass ich halt viel mit jungen Menschen auch zu tun habe, wo mir oft das Herz einfach total wehtut, weil ich mir denke, es ist so, ja, es ist einfach so schlimm, wenn es am Anfang schon so schwierig ist. Ja, und dann halt auch so die Frage, was suggeriert so die Welt oder was wird von außen suggeriert, was richtig gut und toll ist und wann ist ein Mensch wertvoll und wann ist ein Mensch was Besonderes oder wer sind die Gewinner und wer sind die Loser? Und ich meine, das ist natürlich total durch diese ganzen sozialen Medien ist es komplett verrückt, was da eigentlich für ein Bild auch auf Menschen einprasselt, wo dann halt diese erfolgreichen oder diese vielleicht erfolgreichen Menschen da ihr Leben darstellen und wo dann ein anderer nur dastehen kann und sich denken kann, super, ich kriege ja gar nichts auf die Reihe. Ne? Also ich denke, das klafft halt so auseinander. Das ist auf der einen Seite so dieses, wie es jeder gern hätte und wo dann auch so suggeriert wird, ja, wir haben es ja so, es gibt ja so viele, die so dieses haben. Und auf der anderen Seite aber einfach die, wo es halt gar nicht so ist. Und das ist so schwierig. Und da ist es mir einfach total wichtig, das ist was, was ich vor allem den jungen Menschen dann auch immer mitgeben will, aber eigentlich muss man das jedem Menschen mitgeben. Du bist einzigartig und einmalig und individuell und wertvoll, so wie du bist, weil Gott dich genauso gewollt hat, weil er dich genauso geschaffen hat. Und du bist geliebt, ganz egal, ob du jetzt, was weiß ich, Model bist oder Schauspieler oder extremst erfolgreich oder sonst was oder eben halt im Moment in irgendeiner Situation, wo du sagst, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich irgendwie liebenswert bin oder irgendwas leisten kann, wofür ich jetzt Anerkennung verdient hätte oder so. Also das ist mir total wichtig.
Ja, ich finde das eine ganz wichtige Botschaft und ich finde es toll, dass da sehr viele Menschen in deinem Umfeld ja sind, die von deiner Einstellung profitieren, seien das deine Familie oder deine Freunde, die Menschen aus deinem Bibelkreis oder eben die Teenies, mit denen du arbeitest. Und du hast ganz recht, also jeder Mensch sollte einen Menschen haben, der ihm das so sagt, ja, wenn es ihm gerade mal schlecht geht und auch darüber hinaus.
Genau.
Ja, vielen Dank für deine Zeit.
Gerne.
Und für das tolle Gespräch.
Sehr gerne.